Weil ich faste und irgendwie beim Predigen brauche ich da irgendwie mehr Wasser und außerdem will ich ja keine trockene Predigt bringen. Ja, ich habe euch was mitgebracht, wo ich einfach auf dem Herzen hatte zu sprechen. Ich weiß, dass hier gerade im Moment geht es ja um Gebet auch, aber ich hatte einfach auf dem Herzen über den barmherzigen Samariter zu sprechen. Der barmherzige Samariter ist ja was eigentlich nicht so Unbekanntes bei den Menschen. Man kennt es irgendwie von der Geschichte. Die Bibelleser kennen es natürlich, weil es eine sehr bekannte Geschichte ist, wo man natürlich viele Predigten drüber machen kann. Es sind ganz, ganz viele Symbole, ganz viele Dinge, wo man da auch rausholen kann. Und auch der Ausdruck barmherziger oder auch guter Samariter ist ja eigentlich ein sehr bekanntes Wort auch für Menschen, die jetzt, sagen wir mal, nicht so bibelfundiert sind. Man kennt ja den Arbeiter Samariterbund, ja, so als Wohlfahrtsorganisation oder auf jeden Fall ist der Ausdruck Samariter positiv belegt, ja. Also anders jetzt wie Judas, ja. Und also es ist kein Schimpfwort, sondern es ist etwas, wo Menschen wissen, okay, da geht's was Gutes. Und wir lesen jetzt in Lukas 10 von Vers 30 ab und ich lese es einmal vor und dann werden wir Vers für Vers durchgehen. Und ich bete kurz, Vater, ich bete um geöffnete Augen, dass du uns, geht nicht nur um mehr Wissen, sondern ich bete, Herr, dass du uns Offenbarungserkenntnis, dass du unser Herz anrührst und dass wir dein Herz bekommen. In Jesu Namen. Amen. Lukas 10, Vers 30, wenn ihr eure Bibel habt, dürft ihr gern aufschlagen, sonst seht ihr es hier am Bildschirm. Da erwiderte Jesus und sprach, es ging ein Mensch von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und liefen davon und ließen halbtot liegen, so wie er war. Es traf sich aber ein Priester in derselben Straße hinabzog und als er ihn sah, ging er auf der anderen Straße, auf der anderen Seite vorüber. Ebenso kam auch ein Levit, der in der Gegend war, sah ihn und ging auf die andere Straße, auf die andere Seite vorüber. Ein Samariter aber kam auf seiner Reise in der Nähe. Als er ihn sah, hatte er Erbarmen. Und er ging zu ihm hin und verband ihm die Wunden, goss Öl und Wein darauf, hob ihn auf sein eigenes Tier, führte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Und am anderen Tag, als er fortzog, gab er dem Wirt 2 Denare und sprach zu ihm, verpflege ihn und was du mehr aufwendest, will ich dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Welcher von diesen dreien ist deiner Meinung nach nun der Nächste gewesen, der unter die Räuber gefallen ist? Er sprach, der, welche Barmherzigkeit an ihm geübt hatte. Da sprach Jesus zu ihm, so geh du hin und handle ebenso. Nun, in dieser Geschichte gab es eine Diskussion zwischen Schriftgelehrten und Jesus und die wollten ihn auf die Falle stellen, die Pharisäer. Und sie wollten wissen, wie man ewiges Leben bekommt. Und Jesus sagte, was sagt die Bibel, ja? Was sagt die Schrift oder die Tora, das Alte Testament? Und dann sagte er, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit dem ganzen Sein und deinen Nächsten wie dich selbst. Und indem er sich eigentlich auch da rechtfertigen wollte, hat er gefragt, ja, wer ist überhaupt mein Nächster? Und dann bringt Jesus diese Geschichte. Und auf jeden Fall ist ein Mensch, der brutal zusammengeschlagen worden ist, wird einfach dagelassen, er wird ausgezogen, wird ausgeraubt und halbtot liegen gelassen. Nun, ist die Frage, was bedeutet halbtot? Ja, also stellt euch vor, jemand, tragischer Unfall, ja, oder jemand fährt mit seinem Auto und der fährt einen Hund an, ja, und der Hund bleibt da liegen und er schaut da das nächste Haus, klopft da an und sagt, hey, habt ihr einen braunen Hund, einen kleinen Hund? Und sagt ja und so, ja, ich habe gerade einen Hund überfahren. Und sie fragen, ja, wie geht's ihm? Und der Fahrer würde sagen, ja, der ist halb tot. Dann würde man sagen, ja, wie halb tot? Also ist er jetzt lebendig oder ist er tot? Nee, der ist halb tot, ja. Also lebt er jetzt? Nee, der ist halb tot. Also versteht ihr, halb tot macht eigentlich keinen Sinn, oder? Ich weiß, ob es irgendwelche Mediziner unter uns gibt, die dieses bezeugen würden, aber halb tot gibt's nicht. Also Großmutter liegt am Sterben und der Arzt sagt, ja, die Oma ist jetzt halb tot. Ja, was fangst du damit an? Also ist doch keine Definition. Also entweder ist etwas lebendig oder tot, oder? Wir kennen zwar den Begriff halbtot, aber eigentlich macht halbtot ja eigentlich gar keinen Sinn. Aber es gibt ja nichts in der Bibel, was ja eigentlich dummes Zeug ist. Aber die Frage ist, was will uns Jesus damit sagen? Was möchte Jesus uns damit sagen, dass dieser Mensch halbtot liegt? Also die Bibel sagt ja schon, dass er zusammengeschlagen worden ist und dass er liegen gelassen worden ist. Das war sein Zustand. Aber was meint Jesus eigentlich auch mit halbtot? Er war ja nicht im künstlichen Koma oder irgendwie so. Und ich glaube, dass Jesus hier einen Ausdruck verwendet für dich und für mich. Und er sagt, dass dieser Mensch halb tot, halb lebendig ist. Und er möchte hier etwas klarstellen. Und zwar in 1. Mose 2, Vers 16, da lesen wir am Anfang der Bibel, da heißt es, Gott der Herr gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du nach beliebig essen, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Nun, Gott gibt die freie Entscheidung dem Menschen und sagt, hey, hier, du darfst von allen Bäumen essen, außer von dem einen. Und manchmal denke ich, Mensch, hätte man den Baum nicht gleich abhauen können. Gleich zu Anfang hätten wir uns ganz, ganz viel Mühe und Sorgen erspart. Aber wenn wir nicht die Entscheidung haben, uns für oder gegen eine Person oder für oder gegen Gott zu entscheiden, ist es nicht auf Liebe basiert. Und Gott wollte eine Beziehung, die auf Liebe und auch auf eine Entscheidung basiert ist, möchte ich dieser Person nachfolgen, möchte ich diese Person lieben. Und deswegen hatte Gott diesen Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen hineingelegt. Und die Frage ist ja, Gott hat gesagt, ja, wenn du davon isst, dann wirst du unbedingt sterben. Ja, der Junge hat noch fast 900 Jahre gelebt oder über 900 Jahre, ja, sein gesamtes Lebensalter, länger wie wir heute. Und dann sagen wir ja, der ist ja gar nicht tot umgefallen. Und trotzdem ist hier ein Tod gestorben, einen geistlichen Tod gestorben, wo er diese Verbindung zur Quelle des Lebens verloren hatte und diese Quelle des Lebens, nämlich Gott, nicht mehr hatte. Und deswegen musste er aus Grund dessen aus dem Paradies rausgehen. In einer Übersetzung, die geschriebene, ist eine Übersetzung, wo einfach wirklich Wort für Wort ist. Ich lese es mal vor, das klingt ein bisschen komisch, aber es ist wirklich Wort für Wort. Und da heißt es, ich habe keine Folie dafür, aber vom Bäumigen, der Erkenntnis des Guten und Bösen nicht isst du von ihm, denn in dem Tag, da du von ihm isst, wirst du sterben. Du sterben. Du wirst zusterben, du sterben. Das heißt, du wirst im Grunde genommen mehrere Tode sterben. Ja, den Ausdruck kennen wir. Und was hier passiert ist, ist, dass Adam diese Verbindung zu Gott ist abgebrochen, dieser geistliche Tod, wie man es auch bezeichnen könnte, wo dadurch dann auch später auch der körperliche Tod dann nach sich gezogen ist. Auf jeden Fall ist der Tod immer ein Geheimnis, ein Mysterium. Aber wenn wir Tod glauben, hören, denken wir, Tod ist irgendwas Physisches. Aber wir lesen einfach hier auch in der Bibel, das Resultat der Sünde war die Trennung zu Gott. Und in Römer 5, Vers 12 und 15, da heißt es, wir können nun einen Vergleich zwischen Christus und Adam ziehen. Durch einen einzigen Menschen, Adam, hielt die Sünde in die Welt Einzug und durch die Sünde der Tod. Und auf diese Weise ist der Tod zu allen Menschen gekommen. Hier sehen wir es. Denn alle haben gesündigt. Und dann im Vers 15 heißt es, denn wenn die Verfehlung eines einzigen den Tod über die ganze Menschheit brachte und so weiter. Also hier sehen wir, durch die Sünde hielt der Tod Einzug. Also Adam hielt aufgrund die Sünde, die in die Welt Einzug bekommen hat, den Tod und gleicherweise der Tod zu allen Menschen. Und deswegen spricht Jesus von dieser Bezeichnung halbtot. Halbtot war nicht nur sein körperlicher Zustand, ja, können wir es natürlich auch so fast definieren, sondern halbtot bezeichnet Jesus den Zustand dieses Menschen, wo er einen Spiegel und einen Vergleich bringt. Er sprach in Gleichnissen und wollte etwas malen, was ausmalen, was mehr Hintergrund manchmal hat, als wir manchmal denken. Und er sagt, dieser Mensch ist nicht nur verwundet, sondern er ist halbtot, weil er auf der einen Seite zwar lebendig ist, aber seine Beziehung zu Gott tot ist. Und aufgrund dieses Todes haben wir einen Mangel in unserem Leben, haben wir einen Mangel von Leben in unserem Leben, wenn wir Christus nicht kennen. Und wir beten ja hoffentlich für eine gute Regierung. Und ich denke, aber eine Regierung oder durch Gesetze werden wir einen Menschen nicht ändern. Also zum Beispiel jetzt am Weihnachtsmarkt, ja, ich habe ja immer mein Taschenmesser bei mir. Und als guter Ranger, ne? Wo sind die Rangers unter uns? Okay, also mit so einem Taschenmesser dürfte ich eigentlich zum Weihnachtsmarkt gar nicht hingehen, aber zur Kirche, das ist schon mal gut. Und das Problem von so einem Taschenmesser oder diese Gefahr, die hinter so einem Taschenmesser sich verbirgen könnte, liegt ja eigentlich ja nicht an dem Taschenmesser. Weil ich meine, das Problem ist ja nicht das Taschenmesser, sondern das Problem ist die Person hinter dem Taschenmesser, der dieses Messer hat und vielleicht jemand einfach verletzen könnte. Aber ich kann ja jemanden verletzen mit einer Rohrstange oder mit irgendwie einem Knüppel oder mit, was weiß ich, einem Schraubenzieher. Also ich kann ja den Menschen durch Gesetze nicht verändern. Ich kann Dinge eindämmen, ich kann Dinge beschützen, deswegen packe ich auch jetzt hier mein Taschenmesser wieder ein. Also ich kann Dinge beschützen durch Gesetzmäßigkeiten, aber durch Gesetze kann ich keinen Menschen verändern. Die Gesetze geben uns vielleicht einen guten Rahmen, wo wir wissen, was richtig und falsch ist. Und deswegen ist es auch gut, dass wir eine gute Gesetzgebung haben, die uns schützen. Aber das Drumherum ist nicht das, was uns schützt. Und so möchte Gott uns von innen nach außen verändern. Und das Fazit also, wenn der Mensch, dieser Mensch, der verwundete Mensch, ein Spiegelbild ist für uns Menschen, ja, dann was ist, wer ist der Räuber? Ja, das ist leicht. Ja, Johannes 10, Vers 10. Ihr seid alle so still, okay? Ich sag's euch. Der Dieb kommt zu stehlen, zu schlachten und zu verderben. Ich aber bin gekommen, Leben zu geben, die Fülle und volle Genüge. Also der Dieb ist derjenige, ist Satan, der kommt, um uns von Gott abzubringen und uns zu töten, zu schlachten und zu verderben. Aber Jesus ist gekommen, um ewiges Leben zu geben. Dann lesen wir weiter in Vers 31. Und es traf aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog. Und als er ihn sah, ging er auf der anderen Straße vorüber. Ebenso auch ein Levit, der in der Gegend war, sah ihn und ging auf der anderen Straßenseite vorüber. Also der Priester kam dieselbe Straße hinab. Er lief hinab. Jerusalem ist oben, Jericho ist unten. Das heißt, der Priester kam von seinem Dienst, vermutlich als Priester. Was macht man als Priester? Man dient Gott im Tempel. Und er kam von dem Priesterdienst, kam er runter nach Jericho und sah ihn liegen und dachte, ups, ja, habe ich kaum gesehen. Oder hat er vielleicht auch eine gute Ausrede gehabt, dass er gesagt hat, Mensch, wenn ich diesen verletzten Menschen berühre, der, wo auch Blut und so ist, dann müsste ich mich ja noch mal waschen. Also altes Testament, mussten sie sich in Quarantäne begeben, also erstmal waschen und dann Quarantäne begeben und dann irgendwann ihren Dienst wieder tun. Und vielleicht hat er auch einen ganz wichtigen Termin gehabt, wo er sagte, also das Ding, das, also der Typ, der bringt mir jetzt richtig Arbeit und Mühe. Also ich hab jetzt gerade keine Zeit dafür, ja, und entscheidet sich, obwohl er ihn sieht, obwohl er seine Not gesehen hat, auf die andere Straßenseite zu gehen und einfach vorüberzulaufen. Ach, ich wünsche dir Gottes Segen. Und dann kam ja auch dieser Levit. Der Levit, das war so die Lobpreiser, ist aber nicht ihr, ja, ihr seid Lobpreiser. Und genau das gleiche Phänomen. Er sieht ihn und dann schaut er so ein bisschen weg, ja, geht an diese Person, obwohl er ihn gesehen hat. Und die Frage ist, was ist der Grund, warum also alttestamentlich Priester und Leviten gedient haben? Naja, natürlich, dass sie Gott Ehre geben müssen und dass sie Gott Ehre geben. Aber die Sache ist, wenn ich Gott Ehre gebe, dann ist es doch auch so, dass wenn ich das ehre, was Gott geschaffen hat, wenn ich das ehre, dann ehre ich auch den Schöpfer. Das heißt, wenn ich den Verwundeten, wenn ich mich niederknie und diesem Verwundeten helfen möchte, ehre ich Gott, weil er diesen Menschen geschaffen hat. Und sie haben zwar Gott irgendwie gedient, aber ihr Herz war fern von jeglicher Hilfe. Ihr Herz war fern davon. Und sie haben ja nicht nur Gott dienen sollen, sondern auch waren ja auch eine Brücke zwischen dem Menschen und Gott. Und die mussten eigentlich den Menschen helfen, dass sie in die Anbetung kommen. Sie mussten helfen, dass sie ihre Opfer zu Gott bringen. Sie mussten helfen, indem sie vielleicht auch Dinge vorgelesen haben aus der Tora. Sie hatten einen Dienst, nicht nur an Gott, sondern auch an den Menschen. Und sie hatten die Verantwortung, da zu helfen. Und ich weiß, ihr kennt ja das, wer kennt das? Du triffst jemand, wo du echt im Clinch bist. Und du siehst die Person irgendwo in der Innenstadt und du denkst, uff. Wer kennt das? Okay, ein paar Ehrliche sind unter uns, okay. Wollte bloß eine Prüfung machen. Also mir geht es manchmal so, ich bin mit jemandem im Clinch, ich bin unversöhnt mit jemandem, dann gehe ich, wenn ich unversöhnt bin, an die andere Straßenseite. Und ich meine, wenn ich so ein bisschen politisch mache, würde ich so einen Fensterladen reinschauen und so tun, wie wenn ich die Person gar nicht sehe und warte, bis sie vorbeiläuft. Und, ne? Aber Das Ding ist, wenn wir unversöhnt sind in unserem Herzen, werden wir diesem Verwundeten nicht begegnen. Wenn ich unversöhnt bin mit einer Situation, wenn ich unversöhnt bin mit einem Drama, das sich da abspielt vor meinen Augen, wenn ich unversöhnt bin in meinem Herzen, nicht zu sagen, hey, da möchte ich helfen, da möchte ich hingehen, werde ich die andere Straßenseite wechseln. Wisst ihr, dass wir neutestamentliche Priester sind? 1. Petrus 2, 9. Ihr jedoch seid das von Gott auserwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkündigen, die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Wir sind eine königliche Priesterschaft. Wir sind Menschen, die Gott eingesetzt haben als Priester, neutestamentliche Priester, die Gott Ehre geben, die guten Taten verkündigen, die Menschen einfach begegnen wollen und einfach auf Gott hinweisen wollen, aber nicht nur mit dem Mund, sondern auch nicht nur in Wort, sondern auch in Tat. Und die Priester und Leviten waren nicht versöhnt mit dem Verletzten und schauten einfach vorbei. Und obwohl der Priester und der Levit sah, gingen sie auf die andere Seite. Und ich denke, die Priester und die Leviten sind so ein Symbol für dieses religiöse Establishment. Und Religion wird dich nicht verändern. Religion setzt einfach durch Gebote, Gesetze und Dinge auf die Schultern des Gläubigen. Aber das Herz, das kann nur verändert werden, wenn wir Gott hineinlassen. Auf jeden Fall in Lukas 10, Vers 33. Und ein Samariter aber kam auf seiner Reise und in seiner Nähe. Und als er ihn sah, hatte er Erbarmen. Ein wesentlicher Unterschied. Alle drei haben das Gleiche gesehen. Der eine hatte Erbarmen. Und aufgrund, weil er Erbarmen hatte, fing er an, sich dorthin zu gehen, wo diese verletzte Person war. Und er ging hin und kniete sich hin und fing an, ihn zu waschen, nahm Öl, nahm Wein, fing an, seine Wunden zu behandeln, um dieser Person zu helfen. Hey Leute, das hat auch was mit Anstrengung zu tun. Das hat auch, ist ein bisschen eklig auch, so mit Blut und so. Ne? Man kann sich ja auch infizieren und so weiter. Aber er sagt, hey, diese Not ist größer und dieses Anliegen ist größer als das, als meine Bequemlichkeit. Und das ist das, warum er sich niedergekniet hat und gesagt hat, ich muss dieser Person helfen. Alle drei haben gesehen. Der eine hat gesehen mit einem Funke von Erbarmen, von Liebe, wo er gesagt hat, ich möchte dieser Person helfen. Übrigens war er ein Samariter. Ein Samariter kennt ihr wahrscheinlich auch. Das war so ein Mischvolk von aus der babylonischen Gefangenschaft kamen die, nachdem sie ja 70 Jahren in Babylon gefangen waren. Und da haben sich manche, so ein Volk von Juden mit die so ein Mischglaube angenommen haben, wo Gott gesagt hat, bloß nicht, ja, hat es ganz ernstlich verboten, ja nicht andere Glaubensrichtungen anzunehmen, weil Gott wusste, wenn wir Kompromisse gehen, dann wird's irgendwie komisch. Und trotzdem nimmt Jesus einen Samariter als ein Beispiel. Bei uns in Deutschland würde man sagen, vielleicht ein Afghaner oder ein Türke oder irgendwie, ne? Also, wo man sagen würde, also da würde ich jetzt das nicht erwarten. Ne? Und Jesus nimmt genauso einen Typ und sagt, der hatte aber Erbarmen. Und Und er sah, hatte Mitgefühl mit den Augen des Herzens, hat nicht nur gesehen. Und er ging hin, Vers 34, und verband ihm seine Wunden und goss Öl und Wein darauf, hob ihn auf sein eigenes Tier, führte ihn in die Herberge und pflegte ihn. Also er nahm Öl und Wein, ja, zur Behandlung, Desinfektion von Wunden mit dem Wein, ja, und tat Öl drauf. Und ich habe mir sagen lassen, ja, auch auf diesen Verbandsdinger, da ist immer ein Hauch von Öl drauf manchmal, wo das dann einfach Linderung geben soll an Wunden. Aber hier soll ja nicht eine Praxis von Erster Hilfe gezeigt werden, sondern was bedeutet Öl und Wein, ihr Bibelkinder? Jetzt will ich mal von euch hören. Ich trinke einen Schluck. Okay. Genau, also richtig, 100 Punkte, bingo. Er goss über seine Wunden das Wein und Öl. Wein ist ein Zeichen des Bundes, ja. Jesus sagt bei dem bei dem Abendmahl 1. Korinther 11, und in diesem Kelch ist ein neuer Bund in meinem Blut. Das sprechen wir so beim Abendmahl öfters mal. Also dieses Blut ist eigentlich ein Symbol für den Bund, den dieser barmherzige Samariter geschlossen hat, der selber sein Leben gelassen hat und gesagt hat, mein Leben, mein Blut, denn im Blut, da ist auch Leben, dieses Blut, dieser Wein soll dafür geben, dass du Heilung wieder empfängst. Heilung durch mein Blut. Und Öl, ja, so wie auch hier unsere Schwester richtig gesagt hat, Öl ist ein Zeichen für den Heiligen Geist, dass Gott uns durch den Heiligen Geist neue Erquickung geben, neue Erfrischung geben will und Heilung geben möchte durch den Heiligen Geist. Jesus sagt selber vom Heiligen Geist, dass er Tröster, der Heilige Geist, uns in aller Wahrheit führen wird. Und so will Gott auch uns nicht nur durch die Bibel hindurchführen, sondern auch durch Beziehungen hindurchführen, wo wir vielleicht Verletzungen haben, möchte uns durch Dinge durchführen, vielleicht aus der Vergangenheit, wo Gott ausheilen möchte. Und dafür ist der Heilige Geist. Er ist nicht nur da, um zu sagen, wen du evangelisieren sollst, sondern er spricht auch zu dir und sagt, hey, da ist was in deinem Leben. Wie wär's, wenn du dein Leben einfach mit dieser anderen Person versöhnen würdest und so weiter. Deshalb brauchen wir die Salbung, dieses Öl des Heiligen Geistes, das auf uns ist, um einfach Heilung zu bekommen und das Wein als ein Zeichen des Blutes Jesu, wo er hier am Kreuz vergossen hat für unsere Sünden und uns neues Leben gegeben hat. Durch seine Wunden, Jesaja 53, durch seine Wunden ist uns Heilung geworden. So, durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. So, dann nahm er, der barmherzige Samariter, hob ihn auf sein eigenes Tier auf. Also ihr müsst euch vorstellen, da liegt er da wie so ein Sack Kartoffel, bisschen regungslos. Also den muss man irgendwie nehmen, hochnehmen, auf Esel oder Pferd, keine Ahnung, was er dabei hatte, draufpacken. Aber da gab es ja nicht genügend Platz für beide. Also das heißt, der Samariter ist gelaufen. Und er lief. Eigentlich hatte er das sein Pferd oder sein Esel ja dabei gehabt, damit er nicht laufen muss. Ja. Aber in dem Fall war sein Anliegen von diesem Menschen so viel höher, dass er gesagt hat, egal, ich laufe. Und er setzt ihn hoch, er verbindet ihn. Er setzt ihn hoch, läuft mit ihm, keine Ahnung wie weit, bis zur nächsten Herberge. Dann bringt er ihn wieder von seinem Ross runter und trägt ihn wahrscheinlich in die Herberge rein, weil er eben so sich wahrscheinlich bewegen kann. Und er gibt weitere Anweisungen. Nun, die Frage ist, wenn der Mensch, der da liegt, ein Symbol ist für uns Menschheit, für die Menschheit ist, der Räuber für Satan, Priester und Levit, das haben wir auch schon gesagt, das sind das religiöse Establishment. Wer ist der barmherzige Samariter? Jesus. Ja, das ist, wenn ihr in der Kinderstunde seid und ihr Jesus sagt, habt ihr meistens die richtige Antwort gegeben. Okay? Richtig. Also es ist Jesus, ja, weil Jesus ist der, der Blut, also sein Wein gegeben hat und Öl, also Jesus hat sein Leben gelassen für uns am Kreuz und er hat uns den Heiligen Geist gegeben. Also das ist ein Bild für Jesus. Später heißt es, geh hin und handle ebenso. Wirft natürlich auch einen Spiegel auf uns selber, weil wenn Christus in uns ist, sollen wir gleich handeln. Aber es ist tatsächlich ein Bild für Jesus. Also Jesus ist der barmherzige Samariter. Nun, wo geht der barmherzige Samariter als nächstes hin? Zu Herberge. Und was ist die Herberge? Die Gemeinde. Gott sei Dank, dass die Herberge offen war. Gott sei Dank, dass Jesus eine Herberge gefunden hatte. Gott sei Dank, dass dieser Samariter die Möglichkeit hatte, in diese Herberge reinzugehen. Und übrigens ist er nicht reingegangen und hat geschaut, hey, ist die LED-Wand groß genug, dass ich den Verwundeten bringen kann oder so. Sondern was er geschaut hat, ist, ob die Herberge überhaupt offen ist. Das war der springende Punkt, dass die Herberge offen ist und dass der Herbergsvater da war, dass er nicht gesagt hat, ja, also ja, wir haben seit 20 Minuten schon geschlossen, ja, es tut mir leid, ich habe diese Woche schon 40 Stunden gearbeitet, ja, also mit sowas habe ich ja noch viel mehr Arbeit. Zum Glück hat der Herbergsvater auch keine Affäre gehabt, wo er jetzt nicht irgendwie da dienen konnte. Zum Glück gab es auch keine Spaltung in dieser Herberge, sondern dass die Herberge zusammen war und dass eben solche Menschen auch hineingebracht werden konnten von diesem Menschen. Und der Herbergsvater nicht ausgebrannt war, und oder gesagt hat, ja, wenn ich einen Sabbat habe, dann wenn ich Sabbat habe, dann kann ich sowieso nicht helfen. Sondern dass er bereit war zu sagen, ich möchte helfen. Und so gut, dass wir hier eine Herberge für Jesus bauen, wo er Menschen bringen kann. Amen. Dreh dich zu deinem Nachbarn und sag, so gut, dass du hier in der Herberge bist. Und in dieser Herberge gibt es immer jemand, der im Empfang ist und Leute begrüßt und sagt, hey, so schön, dass du da bist. Und oh, was ist mit dir passiert? Hey, komm rein, wir helfen dir. So gut, dass wir Leute haben, die im Begrüßungsdienst sind. Denn die ersten 5 Minuten sind entscheidend für 80% eines Erstbesuchers, der entscheidet, ob er seinen Fuß nochmal hier reinsetzen wird oder nicht. Ja? Oder danach, nachdem, ja, alle gehen, gibt es vielleicht noch einen Kaffee oder einen Händedruck und einfach schönen Austausch. So gut, dass Menschen einfach aufgefangen werden können in so einer Herberge. Danke für die Jungs, die hinter Monitore sitzen und schauen, dass alles da einfach gut läuft. Ihr habt so gute Techniker, die haben echt einen Applaus mal verdient. Und diese Herbergsbesucher die führen manchmal Kinder mit sich, ja. Und dann sagt man, hey, so gut ist es, dass wir einen Kindergottesdienst haben, dass wir Rangerarbeit haben, dass wir auch da einige von diesen Kindern brauchen ja auch nochmal wirklich Hilfe und dass wir Connect-Gruppen haben und dass diese Räumlichkeiten hier gereinigt werden und dass andere die Finanzen der Herberge verwalten. Und so hat Jesus, man könnte noch weit und weit und weit jeden Bereich der Gemeinde dann durchgehen, aber Gott sei Dank für die Gemeinde, wo Jesus seine Verwundeten bringen kann. Und wenn das, was ich in der Herberge tue, dazu führt, dass der barmherzige Samariter, also Jesus, Menschen bringen kann, denen ich eine göttliche und menschliche Handreichung geben kann, dann will ich das mein Leben lang tun. Weil dadurch, dass ich diesem Verwundeten helfe, gebe ich Ehre zu Gott. Und sage, Jesus, ich will dir Ehre geben und ich will dieser Person helfen, so wie du auch mir geholfen hast, wo ich halbtot war. Dank sei dir, Gott, auch für die Gründung von Herbergen. Deswegen bin ich Gemeindegründer und möchte, dass einfach viele, viele Herbergen gepflanzt und aufgebaut werden, sodass noch mehr Menschen hingehen können, die einfach auch Jesus kennenlernen können. Und dann im Vers 35, dann heißt es, an dem anderen Tag, als er fortzog, gab er dem Wirt 2 Denare und sprach, verpflege ihn. Und was du mehr aufwendest, will ich dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Also Jesus als der gute, barmherzige Samariter hat gesagt, hey, ich lasse dir den Verwundeten da. Er hat den Verwundeten in der Herberge gelassen. Er ist aber gen Himmel gegangen, ja. Er ist gestorben, auferstanden. Ein Zeichen, dass er, aber er hat gesagt, ich werde wiederkommen. Und da ist es wichtig, auch bereit zu sein, nicht, dass Jesus zurückkommt und erstens haben wir keine Verwundeten, weil wir Blut eklig finden und weil das so viel Mühe macht und wir eigentlich nur unser schönes Programm machen wollen. Nee, Jesus will zurückkommen und will schauen, ob wir damit umgegangen sind, wen er uns hergebracht hat. Er möchte sehen, wie der Zustand dieser Menschen wieder ist. Und das Interessante ist, dass er diese 2 Denare gibt. Er sagt, hey, ich bezahle dir im Voraus, damit du hier Verantwortung übernehmen kannst. Das heißt, Jesus gibt uns die Ressourcen, Jesus gibt uns die Möglichkeiten, Jesus gibt uns alles, was wir brauchen, um diesen Verwundeten zu heilen, zu umsorgen, zu lieben und alles zu geben, was diese Person braucht. Und er sagt, ach und im Übrigen, ich gehe, aber ich komme zurück und wenn, dann, ich werde auch zurückbezahlen. Und ich glaube, er wird hier und jetzt auch zurückbezahlen, aber es ist natürlich auch ein Zeichen, dass er uns einen Lohn im Himmel geben wird. Jesus spricht darüber, dass wir einen Lohn im Himmel empfangen werden. Und wenn wir das wissen, dann lass uns wirklich auch so leben, dass wir sagen, wir wollen unser Leben ausrichten, dass wir in allem Gott Ehre geben wollen. Mit allen Dingen, was wir tun, alle Gedanken, die wir denken, alle Dinge, die wir tun, lass uns Gott wirklich mit unserem Leben Ehre geben, sodass, wenn er wieder zurückkommt, er uns auch auf die Schulter klopfen kann und sagen kann, hey, du guter und treuer Knecht oder guter und treuer Magd, wie man es nehmen will. Und es lohnt sich, dem Herrn zu dienen, aber es wird was kosten. Es wird Anstrengungen geben und es wird auch manchmal wirklich auch schwierig sein und ich möchte euch eine Challenge mit nach Hause geben, mit der Challenge, wie kann ich der allerbeste barmherzige Samariter sein, den Gott gebrauchen kann, wo Gott mir Menschen geben möchte. Und es muss nicht alles in Barmherzigkeitsdienst münden. Deswegen habe ich auch die Technik und den Kinderdienst und dies und das und alles Mögliche angesprochen. Aber wo kann ich mein Bestes geben, damit ich Gott alle Ehre geben kann? Damit ich, wenn ich jemanden begrüße am Eingang, dass die Liebe Gottes einfach von mir fließt. Dass ich eine extra Meile gehe. Und Leute, manchmal kann der Dienst auch wirklich unfair sein. Manchmal können wir dienen und Menschen wirklich eine Handreichung geben und die tun das null wertschätzen. Hat das jemand schon mal erlebt? Ich, als Beispiel, ja, ich muss zum Schluss kommen. Aber die haben gesagt, ich ziehe mich nicht von der Bühne runter, wenn ich ein paar Minuten länger predige. Ich habe zum Beispiel zwei Farsi sprechende Gemeinden, also Iraner und Afghanen. Und ich bin, ich glaube, schon bestimmt zu 50 oder noch mehr Interviews gegangen, wo die Leute interviewt werden, ob sie bleiben oder abgeschoben werden und so weiter. Vor allem in Österreich. Und ich bin mit so vielen gegangen. Und die waren in der Gemeinde, die waren voll dabei und so. Und dann, sobald sie den Bescheid bekommen haben, dass sie bleiben können, ist vielleicht 50% von denen wieder weggegangen aus der Gemeinde. Und du denkst, krass, du tust mich ausnutzen. Ja, also das ist echt unfair. Ich hab Kilometer bin ich gefahren, ich habe Brief geschrieben, ich habe mit dem Richter gesprochen und dies, das und so. Und es kann manchmal sehr unfair sein, aber da ist es so wichtig. Und ich war erst Dienstag wieder letzte Woche im Interview und da ist es so wichtig, dass wir unser Herz bewahren, auch wenn wir sagen, oh, das ist echt nicht nett. Jetzt hast du diesen Verwundeten kuriert, ja. Du hast ihn durch einen Alpha-Kurs und alles Mögliche und hast für ihn gebetet und warst für ihn da und Gespräche. Und dann zack, geht er in die andere Kirche, die gar nichts mit ihm gemacht. Oder sie gehen gar nirgends mehr hin. Und du denkst, hallo? Und trotzdem, wenn wir es tun, tun wir es nicht nur für die Person, sondern wir tun es für unseren Schöpfer, der diese Person geschaffen hat und werden einen entsprechenden Lohn bekommen. So, letzter Vers, dann gibt's wirklich Ende. Welcher von diesen dreien ist deiner Meinung, also Vers 36, welcher von diesen dreien ist deiner Meinung nach nun der Nächste dessen gewesen, der unter die Räuber gefallen ist? Er sprach, der, welcher die Barmherzigkeit an ihm geübt hat. Da sprach Jesus zu ihm, so geh hin und handle ebenso. Und das ist der Auftrag, den Jesus uns gibt. Eine klare Aussage, im Imperativ geschrieben, in der Befehlsform geschrieben, wo er gesagt hat, geh und handle ebenso. Tu das genauso, wie ich es gemacht habe, möchte ich, dass du es tun sollst. Lass uns mal aufstehen und Jesus gibt uns diesen Auftrag und sagt, hey, geh hin und handle ebenso. Mach nicht nur die Tür auf in deiner Herberge, sondern deine Herzenstür muss auch offen sein, um diesen Verwundeten zu helfen. Und ich möchte dich ermutigen, deswegen auch bewusst auch ganz am Anfang dieses Best Ager Video gezeigt, weil ich auch die Älteren von uns, die älter sind wie 55, sagen möchte, hey, die beste Zeit müsste eigentlich jetzt kommen. Mit der ganzen Lebenserfahrung, mit dem Ganzen, was du mitgenommen hast, geh und handle ebenso. Und vielleicht hast du dich selber so ein bisschen zurückgezogen und ich will dich ermutigen, lass dich herausfordern, geh zum Joachim und melde dich bei ihm an. Und es ist wirklich ein richtig guter Kurs. Also gut aufgebaut, also wirklich sehr, sehr gut. Und ich möchte auch die anderen wirklich ermutigen, zu sagen, Jesus, gebrauch du mich. Und vielleicht hast du gesagt, nee, ich mache das nie wieder, weil ich bin so verwundet worden. Jesus hat dir auch die zweite und dritte Chance gegeben, oder? Also mir hat es zumindest gemacht. Und lass uns auch da Menschen gegenüber, wo wir vielleicht auch verletzt worden sind, auch die weitere Chance geben. Und dass wir einfach in der Großherzigkeit sagen, wir wollen Gott dienen. Als Gemeinde, als Church hier, dass wir Gott dienen wollen, wo Gott Menschen hineinbringen soll, die er begegnen will, die er heilen will, die er mit dem Heiligen Geist erfüllen möchte, die er transformieren möchte durch unseren Dienst. Ob das bei den Rangers oder Kinder oder wo auch immer. Dass wir wirklich Gott alle Ehre geben. Mit dem, was er uns gegeben hat. Wir werden gleich beten, aber ich möchte euch bitten, kurz die Augen zu schließen. Und wenn keiner umherschaut, möchte ich diese Frage stellen. Vielleicht ist jemand hier, der Jesus als barmherzigen Samariter gar nicht wirklich kennt. Wie ich schon sagte, hat Jesus sein Leben gelassen am Kreuz. Und viele wundern sich ja, warum ist Christus gestorben? Warum ist es das Symbol der Christenheit? Weil Jesus dadurch den Preis unserer Sünde bezahlt hat. Weil, wie ich am Anfang hier vorgelesen habe, aufgrund der Sünde sind wir von Gott getrennt worden. Und Jesus ist gekommen, um diese Brücke zu schlagen zu dir und zu Gott, indem dass er den Preis deiner Sünde bezahlt hat am Kreuz. Denn die Bibel sagt, dass der Lohn der Sünde der Tod ist, nachdem alle Menschen gesündigt und ermangeln den Ruhm, den sie bei Gott haben sollten. Ist Jesus ans Kreuz gegangen, um für deine Sünden zu sterben, um den Weg zu Gott frei zu machen. Und wenn du hier bist, heute Morgen, und du hast noch nie ganz bewusst dein Leben Jesus anvertraut, solange die Augen geschlossen sind und keiner umherschaut, möchte ich einfach ein kurzes Handzeichen, also ein Streck nach Gott zu sagen, hier bin ich, Jesus, und ich nehme diese Hilfe in Anspruch. Ist irgendjemand hier, der Jesus Christus noch nie angenommen hat in seinem Leben? Dass du kurz deine Hand in die hoch tust, damit wir einfach als Zeichen, dass ich für dich beten kann, dass du dein Leben für Jesus einfach geben möchtest. Und dass du das... Danke. Ist noch jemand da? Dann will ich dich einfach ermutigen. Einfach, dass du nachher dann vielleicht nach vorne kommst, nach dem Gottesdienst, und wir können ins Gespräch kommen. Aber ich möchte euch herausfordern als Gemeinde, eine Challenge geben als Gemeinde. Lass uns die besten Herbergseltern sein, die es überhaupt geben kann, damit Menschen hier in Memmingen Gott erleben können. Jesus als diesen barmherzigen Samariter erleben können. Und so bete ich. Vater, wir beten. Herr, dass du kommst, um uns zu begegnen. Vater, und wir wollen bereit sein, uns aufmachen, auf Menschen hinzuzugehen, die halbtot sind, die dein Leben brauchen, Jesus. Und ich bitte dich, Jesus, gebrauche du uns. Gebrauche du uns, dass du Menschen begegnen kannst, so wie du auch uns begegnet bist. Dank sei dir, Jesus, für diese Herberge. Danke, Vater, für diese Friedenskirche. Herr, dass hier Menschen Frieden empfangen. Frieden mit Gott und Frieden mit Menschen. Und Jesus, wir geben dir alle Ehre. Lass uns diesen Abschlusslied noch singen. More Love, More Power. Dass wir uns einfach jetzt zu Gott aus